Okay, wir sind immer noch auf dem südostbayerischen Bibeltag. Als ich den Namen das erste Mal las, dachte ich, ist das euer Ernst? Südostbayerisch. Also, wir brauchen ein Abitur, um das lesen zu können. Also, südostbayerischer Bibeltag, Vortrag Nummer 2. Jetzt geht's nicht um Heiligung, sondern um Liebe. Liebe ganz schön herausfordernd. Ich sag nochmal, wo wir stehen. Ihr habt das wahrscheinlich in der halben Stunde nicht vergessen, aber ich sage es trotzdem nochmal. Wir haben im ersten Vortrag uns, wir haben uns im ersten Vortrag das Thema Heiligung angeschaut. Zwei Dinge waren mir ganz, ganz arg wichtig. Erstens, Heiligung ist ein dynamischer Prozess. Ein Prozess, der sich durch mein Leben hindurchzieht und der dafür sorgt, dass ich Jesus immer ähnlicher werde. Heiligung ist etwas, was man erleben kann. Heiligung sollte für Kinder Gottes eigentlich etwas völlig Normales sein. Einfach weil wir einen Vater im Himmel haben, der sich das wünscht, der ein ganz persönliches Interesse daran hat, dass wir ihm ähnlicher werden. Und während unsere eigenen Eltern vielleicht da nicht immer alles richtig gemacht haben, heißt es im Blick auf Gott in Hebräer 12, Vers 10, Zitat, dass er uns zum Nutzen erzieht, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das ist das Ziel. Gott erzieht uns zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Gott möchte tatsächlich, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das war der erste Punkt. Heiligung, ein dynamischer Prozess. Ein zweiter Punkt von vorhin, das Thema Heiligung ist irgendwie unglaublich eng mit unserer Biografie verwoben. Heiligung ist ein zutiefst existenzieller Eingriff in meine Persönlichkeit. Es ist das Thema, an dem sich vielleicht am deutlichsten zeigt, wo ich geistlich wirklich stehe. Also ohne ein klares Verständnis vom Evangelium und ohne eine tiefe Begeisterung für ein Leben aus Gnade und ohne den Glauben an einen Gott, der es nur gut mit mir meint, wird sich niemand auf den Weg machen, sein Leben vom Heiligen Geist von Grund auf umkrempeln zu lassen. Aber es ist genau das, von Grund auf umkrempeln. Es ist genau das, worum es geht, wenn wir Christsein leben wollen. Ja, das ist Heiligung. Heiligung ist nicht alles im Leben, auch im geistlichen Leben nicht. Aber ich kann nicht als Christ leben, wenn es mir nur darum geht, ein bisschen artig zu sein. Wisst ihr, das ist Religion. Christsein ist mehr. Der Apostel Paulus würde das so formulieren. Zweiter Korinther, Kapitel 7, Vers 1. Da wir nun diese Verheißungen haben, und wenn man dem Kapitel davor, das ist der erste Vers vom siebten Kapitel, wenn man in Kapitel 6 reinschaut, dann wird man feststellen, es geht um die Verheißungen, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir einen Vater im Himmel haben. Da wir nun diese Verheißungen haben, eine Verheißung der Annahme, des Angekommenseins, wir sind fertig, ja, es geht nicht darum, mehr Kind Gottes zu werden, wir sind da, wir gehören dazu. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Weil wir Kinder Gottes sind. Deshalb ist das so für uns interessant, das Thema Heiligkeit. Ja, wenn Gott uns, ich sag's mal, all in geliebt hat, er ist all in gegangen, er hat 100% gegeben am Kreuz. Wie kann das dann sein, dass ich nicht, wenn ich ihn zurückliebe, auch mit 100% antworte? Wie kann das sein, die Liebessprache Gottes, wir hatten das eben in einem Gespräch, ja, die Liebessprache Gottes ist Gehorsam. Da heißt es in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wenn du das Buch von Chapman magst, 5 Sprachen der Liebe, ja, kleben Zettel rein, 6. Sprache, Gehorsam. Die fehlt. Aber das ist die Liebessprache Gottes. Du möchtest Gott zeigen, dass du ihn lieb hast. Du möchtest Gott, und es geht hier nicht um Gesetzlichkeit. Es geht darum, dass ich meinen Vater erleben lassen möchte, wie sehr ich ihn liebe. Gott darf das in meinem Leben erfahren. Wir vergessen oft die Ebene der Erfahrung in der Beziehung. Beziehung lebt davon, dass wir dem anderen, zu dem wir eine Beziehung haben, erleben lassen, wie sehr wir ihn mögen. Und auch wenn ich das jetzt aus dem Gespräch von eben einfach nochmal wiederhole, es ist ein Unterschied zu wissen, dass meine Frau mich liebt und nach Hause zu kommen und da hat sie die Kerzchen aufgestellt auf dem Weg zum Wohnzimmer und da wartet sie mit einem Gläschen Wein und ich merke, oh, es wird noch ein bisschen romantisch heute Abend. Schön. Versteht ihr? Ich wusste vorher, dass sie mich liebt und jetzt erfahre ich es. Und wir leben in einer Beziehung mit Gott. Und Gott möchte nicht einfach nur in unser Herz reinschauen und dann irgendwie so einen himmlischen Haken machen hinter, er hat sich bekehrt, sondern Gott möchte erleben. Erleben, dass wir ihn lieben. Und er schafft Gelegenheiten für dieses Erlebnis, indem er uns erzieht und in Situationen bringt, wo die Frage, vertraue ich Gott, sich ganz praktisch in meinem Leben in der Art widerspiegelt, wie ich mich dann verhalte. So, eigentlich sollte das komplett logisch sein, wenn ich Christ bin, so zu leben. Ja, ich hefte meinen Blick auf Jesus und ich schaue, dass ich das, was er vorgemacht hat, nachlebe. Und es erstaunt mich ein bisschen persönlich, dass ich immer wieder merke, wie sehr Christen an allen möglichen Wegen und Büchern und Ideen interessiert sind, aber wenn es dann einfach darum geht, so in die Bibel reinzuschauen, merkwürdigerweise zurückhaltend sind. Das verblüfft mich, weil ich schaue unglaublich gerne in die Bibel rein, das ist halt mein Ding. Und deswegen will ich euch noch eine Stelle zeigen, wo eigentlich das Ziel der Heiligung beschrieben wird und wo auch gleichzeitig ein Prozess beschrieben wird, wie man in der Heiligung ankommt. Und wir schauen uns diesen Prozess mal an, der steht in 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. Es ist jetzt leider nicht die Zeit, da tiefer drauf einzugehen. Ich kann ihn nur drüber fliegen. Aber wenn ihr mal eine schöne Bibelstunde machen wollt, schaut euch den Prozess noch mal ein bisschen genauer an. Es gibt auf Frogwords, meiner Homepage, sicherlich auch eine Predigt zu 2. Petrus 1 und da werde ich mehr dazu gesagt haben. Also hier geht es um das Ziel der Heiligung und das Ziel der Heiligung wird in Vers 8 beschrieben. Hier. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge noch fruchtleer sein. Das ist das Ziel unserer Heiligung. Wir wollen Jesus erkennen. Das Ziel der Heiligung ist, den Herrn Jesus immer besser kennenzulernen. So, und jetzt die Frage, wie komme ich dahin? Und ich komme dahin durch einen Prozess. Eben hieß es, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, da sind Dinge, die zu einem geistlichen Leben dazugehören, die irgendwie aufeinander aufbauen und wenn ich diese Dinge tue, wenn ich denen in meinem Leben Raum gebe und das braucht ein bisschen Zeit, ja, dann ist das wie so eine Spirale, die laufen so durch und bauen aufeinander auf und so ganz gemütlich geht das immer höher. Und wenn ich diesen Prozess durchlaufe, dann werde ich in der Heiligung vorankommen und ich werde den Herrn Jesus erkennen. Wir gehen das mal gerade durch. 2. Petrus 1, Vers 5, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Also die ganze Sache hatten wir heute Morgen oder vorhin schon, passiert nicht einfach so. Wendet allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend da. Tugend ist das, was du an natürlichen guten Voraussetzungen mitbringst, wenn du dich bekehrst. Okay, also du bringst dich am Anfang in dein geistliches Leben einfach ein mit dem, was du hast. Das kann ein Führerschein sein, die Fähigkeit, gute Kuchen zu backen, zuzuhören, auf Babys aufzupassen, sowas. Ja? Am Anfang bringen wir uns mit. Und wir geben Gott das erst einmal, was wir haben. So, wenn ich damit anfange im geistlichen Leben, und Achtung, diese Dinge sind da, ja, sie sollen vorhanden sein und zunehmen, also du fängst nicht einmal an und hörst dann auf, sondern das ist so der Startpunkt im geistlichen Leben. Dann in der Tugend aber die Erkenntnis, das heißt, der zweite Schritt ist Erkenntnis, ich lerne dazu, ich lese die Bibel, ich höre gute Predigten, ich lese ein paar Bücher, ich lerne einfach dazu, das gehört zum geistlichen Leben dazu. Es ist nicht das Ende aller Dinge, sondern es ist der Startpunkt für zwei weitere Dinge. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. Also das, was ich lerne, führt dazu, dass ich enthaltsam lebe. Enthaltsam heißt, ich schmeiß die Dinge raus, die Gott nicht möchte. Und ich mache das nicht einfach nur, indem ich sie rausschmeiße, sondern in der Enthaltsamkeit das Ausharren. Auch dann, wenn Leute zu mir kommen und sagen, was bist denn du für ein schräger Vogel geworden als Christ? Das kannst du doch so nicht bringen, dass du jetzt plötzlich, was weiß ich, nicht mehr mitsäufst oder nicht mehr schwarz arbeitest oder sonst irgendwas, ja? Dann sagst du doch, und egal, was es mich kostet, ich harre aus. Also du bleibst bei dem einmal eingeschlagenen Kurs und setzt Stück für Stück auf eine ganz einfache Weise, bitte macht euch das nicht kompliziert, das, was du verstanden hast, setzt du um. Wir hatten das gestern hier beim Griechen, da war ich mit den Dorfner Geschwistern unterwegs. Die Frage ist, wie kriege ich das hin, dass ich Dinge verstehe und dann auf Dauer umsetze? Mein Trick ist, ich lerne Bibelverse auswendig. Ich weiß nicht, was dein Trick ist, aber irgendwo brauchst du eine Methode in deinem Leben, dass wenn du eine Predigt hörst, die dich anspricht, ein Buch liest, wo du denkst, müsste ich auch mal machen, wenn du ein Gespräch hast, wo du einen Impuls bekommst, du brauchst eine Methode, wie du auf eine ganz simple Weise diesen Gedanken nicht wieder vergisst für die nächsten, sagen wir, 5 Jahre. Damit er in dir Gestalt gewinnen kann, dieser Gedanke. Ich lerne Bibelverse auswendig. Vielleicht machst du was anderes, ist mir egal, aber schau, dass du sowas hast, das Erkenntnis zur Enthaltsamkeit führt, also zu einer konkreten Lebensveränderung, dass das auffällt und wenn dann jemand sagt, so darf man doch nicht sein in Deutschland, du sagst doch, so darf man sein und auch wenn du jetzt ein bisschen dagegen bist, ich harre aus. Aus Ausharren, das heißt daraus, dass ich jetzt immer mehr so Dinge in meinem Leben richtig mache, entsteht Gottseligkeit. Gottseligkeit ist ein Wort, was beschreibt, dass ich mit Gott lebe. Also wenn du Gottseligkeit definieren willst, nimmst du das Leben eines Heiden, du nimmst das Leben eines Heiden und ziehst von dem Leben eines Heiden, du nimmst das Leben eines Christen, so rum müssen wir gehen, nimmst das Leben eines Christen und ziehst das Leben eines Heiden ab. Okay? Also nimmst alles, was ein Heide macht, was ein Christ macht und ziehst einen ganzen Heiden davon ab. Was übrig bleibt, ist Gottseligkeit. Also, was, ihr versteht mir, ja? Also, der Heide frühstückt, du frühstückst aus, fällt raus. Der Heide fährt Auto, fährst auch Auto, fällt raus. Der Heide, was weiß ich, ja? Der macht halt all die Sachen, die man so normal macht. Was übrig bleibt, ist Beten, Gottesdienst, gute Werke, sowas. Sowas sollte übrig bleiben. Und das ist Gottseligkeit. Das heißt, wenn ich in diesem Weg bin, ich bringe mich ein mit dem, was ich so natürlich mitbringe, ich lerne dazu, ich schmeiße die Sachen raus aus meinem Leben, die ich sage, die passen da nicht rein, ich mache das auch ein bisschen länger, auch wenn ein bisschen Druck da ist, ja, dann entsteht Gottseligkeit, es entsteht ein Lebensstil. Und dieser Lebensstil heißt Gottseligkeit. Und jetzt der spannende Punkt ist, dieser Lebensstil führt dazu, dass ich etwas anderes lerne. In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe. Ich will ja über Liebe reden, ihr merkt, ich wechsle langsam das Thema. Das heißt, Gottseligkeit, das Leben mit Gott, führt mich in eine Gemeinschaft und in dieser Gemeinschaft treffe ich auf Freaks, auf Verrückte. Das ist einfach so. Gemeinde ist der schrägste Ort auf diesem Planeten. Du triffst auf Leute, die wären nie und nimmer deine Freunde, wenn sie nicht in der Gemeinde wären. Ja, ist so. Also ich muss das ja selber sagen, wer würde denn, also ich bin ja auch da, versteht ihr? Also so einen Typen willst du doch nicht in deinem Dunstkreis haben, schon gar nicht im Dunstkreis deiner Kinder. So, und jetzt fängt an, ja, aus Gottseligkeit wird Bruderliebe. Ich lerne am Rubbeln in der Gemeinde, im Umgang mit Geschwistern, Bruderliebe, also diese Liebe zu Geschwistern. Und dann aus dieser Bruderliebe wird Liebe. Und das ist jetzt der Clou. Ich werde in diesem Prozess der Heiligung nicht einfach nur einer, der einen christlichen Lebensstil entwickelt. Das wäre Gottseligkeit, das steht irgendwo in der Mitte. Das ist aber nur so ein das ist nur so ein Ding, was auch dazu gehört. In letzter Konsequenz entwickle ich einen Charakter, der geprägt ist von Bruderliebe, also von der Kompetenz, Geschwister zu lieben. Und dann daraus entsteht ein Charakter, der nicht nur die Geschwister lieben kann, sondern zum Beispiel Gott. Und wenn ich jetzt diesen Charakter der Liebe entwickle, in einem Prozess, ja, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, das machst du nicht einmal durchgezirkelt, dann bin ich liebevoll, sondern das ist so ein Ding, das wächst so vor sich hin. Ja? Und mal lernst du was dazu, mal schmeißt du eine Sünde raus, mal arbeitest du ein bisschen an dem Thema Gottseligkeit, ja, sodass dein christlicher Lebensstil wieder ein bisschen christlicher wird, weil da hast du dich vielleicht ein bisschen was verabschiedet, was früher ganz normal war, sagen wir mal, oder du kriegst was dazu. Ja, du lädst mich ein und sagst, rede mal über Gebet und ich fange an mit Fasten. Und du sagst, ich habe noch nie gefastet. Denke ich, fang mal an, dann kommt was dazu. Und dann Bruderliebe, das ist dann immer so die Herausforderung, wer kommt gerade neu in die Gemeinde. Ja, und dann, man wächst so vor sich hin. Und ihr merkt schon, wenn diese Dinge vorhanden sind und wachsen, das heißt, ich werde in letzter Konsequenz immer ein mehr und mehr liebevoller Charakter. Gottes Erkenntnis oder Christus Erkenntnis braucht mehr als gute Predigten, schlaue Bücher, ein YouTube-Video, auch mehr als auswendig gelernte Bibelverse, obwohl ich das sehr schätze. Ich erkenne, und bitte nehmt das mit, das ist wichtig, ich erkenne Gott dadurch, dass ich ihn imitiere, dass ich ihn inkarniere, dass wir ein Leben führen, das mehr und mehr dem Leben Jesu gleicht. Dadurch, dass ich Liebe lerne, verstehe ich, wie Gott ist. Das ist das Ziel der Entwicklung. Also das Ziel der Entwicklung ist nicht, mit meinen natürlichen Gaben möglichst viel mich in die Gemeinde einzubringen und dafür zu sorgen, dass das nächste Sommerlager gerockt wird, weil ich habe den Trecker und ich habe die Kettensäge und ja. Das ist wichtig, aber das ist nicht das Ziel der Entwicklung. Das Ziel der Entwicklung ist auch nicht, Erkenntnis anzuhäufen und auf jede Bibelfrage eine Antwort zu haben. Ist schön, wenn du hast, ist aber nur ein Zwischending. Bleib da nicht stehen. Es geht nicht nur darum, einen Kopf voller Infos zu haben. Es geht darum, ein Leben zu entwickeln. Ja, wo Sünde rausfliegt, wo so ein Ausharren drin bleibt, auch mal in schwierigen Situationen zu sagen, ach, ich mach weiter. Ja, wenn so eine Versuchungssituation kommt, sich gegen die Sünde zu stellen, weil ich halt vorher was gelernt habe, wo ich wirklich Überzeugungen habe. Ich bin jemand, der einen wirklich geistlichen, durchdachten Lebensstil hat, nicht nur einfach was imitiert, nicht nur einfach mit Gott lebt, damit, ich weiß nicht, meine Eltern nicht mucken, weil ich oder sonst irgendwas, sondern ja, ich bin auch nicht so gemeindekonform, sondern es geht um Gottseligkeit. Ich lerne Bruderliebe an dem, was ich leide in der Gemeinde. Und während ich das tue, werde ich zu einem immer mehr liebevolleren Charakter. Super, oder? Das ist, wie wir Gott kennenlernen. Und jetzt merkt ihr, das Ziel der Entwicklung, das Ziel der Heiligung ist Liebe. Und deswegen jetzt ein paar Gedanken über Liebe. Den ersten haben wir schon. Du wirst Liebe ohne einen dynamischen Heiligungsprozess nicht lernen. Also wenn du sagst, mich interessiert 2. Petrus 1 nicht, wirst du nicht bei Liebe ankommen. Tut mir leid, wenn ich dir das sage, du kannst nichts dagegen tun. Es ist das Produkt eines Lebens. Wir erkennen Gott, das Mittel der Gotteserkenntnis ist unser Leben. Die Fähigkeit zu lieben ist das Produkt eines Lebens. Und jetzt sage ich mal was ganz, also mich befreit dieser Satz. Mich befreit er deshalb, weil ich gehöre nicht so von Natur aus zu den liebevollen Leuten. Da habe ich ja schon gesagt, da hat meine Biografie was mitgespielt. Auch wenn du sagst, ich bin eher so der grobe Klotz. Wenn es stimmt, ja, dass dein Leben das Mittel ist, Liebe zu lernen, hast du eine Chance. Ist das nicht schön? Es sind nämlich nicht nur die, die schon von Natur aus lieb sind. Die gibt's ja auch. Es gibt Leute, die bekehren sich und denkst mir, also ich habe jetzt so eine Familie dazugekriegt in die Gemeinde und ich habe mir gedacht, oder ich habe ihnen zweimal gesagt, ihr seid zu lieb für unsere Gemeinde. Überlegt euch das gut. Nee, wirklich, die waren einfach zu heilig und nett. Ich dachte mir, die gehen unter bei uns. Wir haben es dann trotzdem gemacht. Ich hoffe, das funktioniert. Es gibt so Leute, die sind einfach von Natur aus lieb. Ja, also vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber lieb. Wenn du das nicht bist, freu dich. Dein Leben hat die Chance, dass du tatsächlich Liebe lernst. Nochmal, die Fähigkeit zu lieben ist das Produkt eines Lebens. Oberthema von dem ganzen südostbayerischen Bibeltag: als Generation miteinander in der Gemeinde leben. Und ihr ahnt schon, Liebe, wirklich wichtiges Thema. Ein paar allgemeine Dinge zum Thema Liebe. Würde man Jesus fragen, sag mal, Jesus, was ist eigentlich so das wichtigste Gebot? Dann kennt ihr Markus 12, 28 bis 30. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu. Und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr und du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Da haben wir's. Aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Ganz simpel, du möchtest wissen, wie wichtig Liebe ist. Naja, immerhin schon mal das höchste Gebot oder die höchsten beiden Gebote. Liebe ist wichtig. Aber Liebe ist noch wichtiger, wenn du nicht im alten Bund lebst, was keiner von uns tut, wenn er sich bekehrt hat. Dann kommt nämlich Jesus und geht einen Schritt weiter. Also eben haben wir dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, 3. Mose 19, 18, das ist Altes Testament. Das ist schon nicht schlecht, aber es ist Altes Testament. Und jetzt sagt Jesus an seine Jünger in Johannes 13, Vers 34 und 35, Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Und du denkst dir, hä? Also ich denke, wir haben alle so gedacht, oder? Du liest das, ein neues Gebot gebe ich euch. Und du denkst, ja, mal schauen, was jetzt kommt. Und dann, dass ihr einander liebt. Und du denkst, hatte er das nicht irgendwann diesem Schriftgelehrten gesagt, dass das höchste Gebot im Alten Testament darin besteht, dass wir Gott lieben und einander lieben sollen? Ne? Was ist denn daran neu? Antwort, naja, das ist jetzt eine andere Qualität. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also das Hässliche an dem Gebot ist, dass Jesus sagt, ihr sollt lieben, und zwar einander so, wie ich euch geliebt habe. Und ihr merkt schon, Liebe hat so vielleicht verschiedene Qualitätsstufen. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also total wichtig. Jesus hebt das Liebesgebot aus 3. Mose 19,18, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, auf eine höhere Stufe. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Also er gibt uns ein Beispiel für eine Liebe, die sich ganz hingibt, die sich komplett aufopfert, die sich völlig investiert. Und diese Art von Liebe, wo wir geistliche Geschwister wirklich höher achten als uns selbst, diese Liebe soll zum Kennzeichen für die Gemeinschaft werden, die Jünger Jesu miteinander verbindet. An einer solchen Liebe, und ich muss das von hier vorne in aller Deutlichkeit sagen, das ist eine übernatürliche Liebe. Ja, das ist eine Liebe, die nicht mehr normal ist. An so einer Liebe soll man erkennen, dass wir Jünger Jesu sind, dass wir zusammengehören. Wisst ihr, es sind nicht Dogmen, die uns verbinden. Es ist nicht dieselbe Sicht, was weiß ich, der Endzeit, die uns verbindet und wo wir sagen, aha, das sind die Jünger Jesu. Es ist auch nicht dieselbe Betonung von Evangelisation, die uns verbindet. Oder dieselbe Vorliebe für vernünftige Bibelübersetzungen, woran man einen Jünger Jesu erkennen soll. Es ist Liebe. Und immer wieder geht es mir so, dass ich mir denke, Mann, ist Christsein einfach. Also ich meine, wir müssen uns gleich über Liebe noch eine halbe Stunde unterhalten, aber erstmal so ganz grundsätzlich. Es ist doch total, du möchtest wissen, woran man jemanden erkennt, der ein Jünger Jesu ist. Er hat etwas von dieser übernatürlichen Jesusliebe, die sich in einem Maß investiert, dass es fast schon komisch wirkt. Ich habe euch mal die in meinen Augen komischste Stelle mitgebracht, die mich immer wieder so ein bisschen herausfordert, weil ich denke, wenn das wirklich Liebe ist, wenn es darum geht, bin ich dazu bereit. Da heißt es, Paulus schreibt in 1. Korinther an Christen, die gerade miteinander einen Rechtsstreit austragen. Okay? Und was sagt er ihnen, 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 7? Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Wie bitte? Ich mir Unrecht tun lassen? Ich mich übervorteilen lassen? Ich soll auf mein Recht verzichten? Die Beziehung zu dem anderen soll mir wichtiger sein als mein eigener Vorteil? Ehrlich? Nee und nimmer, oder? So kann man nicht leben, oder? Streit vermeiden? Um jeden Preis? Wozu denn? Muss nicht jeder sehen, wo er bleibt? Und die Antwort lautet, nein. Musst du nicht. Nein. Solange du dich noch mit deinem Recht in deinem Leben beschäftigst, hast du noch nicht verstanden, was Liebe ist. Merkt ihr etwas von dieser Liebe, die einfach mehr ist als nur liebevoll, nett mit dem anderen umgehen? Die eine Radikalität hat, wo man sagt, wenn ich so leben müsste, dann müsste ich ja mein Leben verleugnen und ja, da müsste ich ja irgendwie aufhören, so zu tun, als hätte ich ein Recht auf irgendwas. Da müsste ich ja fast werden wie Jesus, ja, der auf die Erde kommt und nicht mal heiratet, nicht mal in einem Palast lebt, ja, nicht mal weiß, wo er nachts übernachtet. Ja, der Typ, der das einzige Recht für ein 7-Sterne-Hotel gehabt hätte, sagt jemandem, du, ich weiß nicht, wo ich heute Nacht übernachte. Also das wissen die Füchse und die Vögel, die haben da was, aber kann sein, dass du draußen schläfst, ohne Decke in der Kälte. Ich kann dir da nichts versprechen. Ich mein Recht verleugnen? Ja. Wisst ihr, was reife Jünger Jesu von anderen Menschen unterscheidet ist? 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Ja, aber erst, wenn der sich entschuldigt hat. Nee, das steht hier nicht. Hier steht was anderes. Ich kenne diese Theologie, dass der andere sich erst entschuldigen muss und ich weiß nicht, zu Kreuze kriechen und sonst irgendwas. Ich finde es in meiner Bibel nicht. Es tut mir schrecklich leid. Ihr könnt gerne in der Pause kommen und mir die Stellen zeigen, wo ihr denkt, dass es doch drin steht. Ich kenne auch Lukas 17, aber ich kann das auch erklären. Also, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das ist die Liebe, um die es geht. Liebe bedeckt Sünden. Liebe verzichtet auf ihr Recht. Und so langsam verstehen wir vielleicht, dass eine normal menschliche Vorstellung von Liebe nicht reicht, um die Qualität von Liebe zu beschreiben, die Jesus meint. Und deswegen lasst uns, wenn ich das mal so sagen darf, bitte nicht bei so einer heidnischen Form von Liebe stehen bleiben. So eine Liebe, die man auch leben kann, wenn man kein neues Herz hat, nicht den Heiligen Geist hat, nicht von Neuem geboren ist, ja, nicht zum neuen Bund gehört. Lukas 6, 32. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr denn auch die Sünder lieben, die sie lieben? Eine Hand wäscht die andere, das kann jeder. Hallo, das kann in meinem ungläubigen Bekanntenkreis jeder und die machen das gut. Die machen das wirklich gut. Wenn ich Sachen brauche, ja, für mein Leben, frage ich lieber meine ungläubigen Freunde. Die machen das gut. Da weiß ich wenigstens, wenn die mir was zusagen, die halten sich dran. Das ist, ja, eine Hand wäscht die andere, ist nicht kompliziert. Nur ist es halt nicht die Art von Liebe, die Jesus vorgelebt hat und sich für uns wünscht. Also macht das auch von mir aus. Aber wenn wir wissen wollen, was das für eine Liebe ist, die Jesus vorgelebt hat, dann haben wir Epheser 5, Vers 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Du bist geliebt und jetzt bitte machst du es genauso. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wann immer wir über Liebe reden, müssen wir Jesus als Vorbild sehen. Deswegen ist Liebe auch so schwer zu lernen. Deswegen brauchst du auch ein ganzes Leben, um diese Art von Liebe zu lernen. Das ist nichts, was du schnipp einfach mal machst und kannst. Das ist High-End. Da bist du ein Leben lang mit beschäftigt. Die Hingabe Jesu ist mein Vorbild. Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Das ist das Vorbild. Jesus hat verstanden, wie wichtig Liebe ist. Hat so gelebt und wir tun uns in diesem Verständnis manchmal schwer. Und deswegen drei Verse. Ich weiß nicht, habt ihr manchmal so die Überlegung, welche Verse würde ich gern aus der Bibel rausnehmen? Also ich habe so eine interne Liste, so Verse, die mich in der Bibel immer wieder stören, wenn ich sie lese. Die nächsten drei stehen ziemlich weit oben. Also wenn Gott sagen würde, darfst 10 Verse entfernen, wären die dabei. Hier. Einfach nochmal, damit wir verstehen, dass Gott es wirklich ernst meint mit dem Thema Liebe. Ihr kennt die Verse, 1. Korinther 13, da sind es die Verse 1 bis 3. Und da, ich lese die mal vor. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Jetzt, das ist jetzt mitten aus dem 1. Korintherbrief. Die Korinther waren total heiß auf bestimmte Geistesgaben. Hier geht es um die Fähigkeit, in fremden Sprachen zu reden. Das war ganz hoch bei ihnen angesehen. Und Paulus sagt einfach mal, hey, wenn Gott dir diese Gabe geben würde, ja, und dann übertreibt er nochmal, nicht nur menschliche Sprachen von mir, sondern auch Engelsprachen. Ja, also wenn er dich beschenken würde mit Gaben, dass du sagst, boah, ich bin hier der Coolste in der Gemeinde. Aber du hast keine Liebe. Du bist begabt bis zum Get-No. Aber du hast keine Liebe. Ja, dann bist du ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel. Kennt ihr diese Kindergartenaufführungen, wo man noch den letzten unmusikalischen kleinen Knilch dazu verdonnert, mitzumachen? Die kriegen dann meistens so Dinger, die eher so zimbeln. Und die stehen dann irgendwo in der Ecke und mehr oder weniger unrhythmisch. Ja? Es hat nichts mit dem eigentlichen Schauspiel zu tun. Es ist eher ein Schauspiel für sich. Das ist das Bild. Das ist, was deine Begabung wert ist, wenn du sie lebst ohne Liebe. Oder nächster Punkt. 1. Korinther 13, Vers 2. Und wenn ich Weissagung habe, also Prophetie, Gott gibt mir ständig Dinge über dich ein. Ich kann dir sagen, was du in deinem Leben falsch machst. Ja, kannst du dir kommen und sagen, hey, das war falsch letzte Woche. Also, wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse weiß, ein Geheimnis, das sind Dinge, die Gott erst zukünftig offenbaren will. Ja, es sind Zusammenhänge, deren Interpretation und Enthüllungen Gott vorbehalten sind. Also wenn ich alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, also ich muss mir gar keine Kommentare mehr kaufen, ich weiß das schon vorher oder habe es zumindest lernen dürfen. Ja, wenn ich Weissagung habe, alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze und denkst dir, boah, so jemanden möchte ich in der Gemeinde haben, aber keine Liebe habe. So, und jetzt kommt's. Was denkst du, wenn so jemand vor dir steht, der dir jede Bibelfrage beantworten kann, deren Glaube einfach Berge versetzt, ja, der Weissagung hat, der hat nur das eine Problem, er ist nicht so der liebevolle Typ. Was denkst du? Ich denke, das muss irgendwas wert sein. Also vielleicht Abzüge in der B-Note. Performance kann man besser machen. Aber grundsätzlich, also ich habe ja an mich gedacht, als ich den Vers las. Jürgen, du studierst, das mache ich wirklich, jede Woche irgendwie habe ich eine bestimmte Anzahl von Stunden, die ich mich durch technische Kommentare arbeite, um biblische Bücher zu studieren. Und jetzt kommt Gott und sagt, was meinst du, was das wert ist? So dieses alleine am Schreibtisch sitzen, diese englischen Bücher lesen, darüber nachsinnen, dann mal frustriert im Zimmer auf und ablaufen, weil man es doch nicht versteht. Was ist das wert, wenn du keine Liebe hast? Und die Antwort lautet, nichts. Du hättest dir die Zeit sparen können. Und das, was für, ich sag's mal, die Intellektualität geht, für Offenbarung gilt, Vers 3, auch wenn du, und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, jetzt sind wir im sozialdiakonischen Bereich, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne oder verbrannt werde, es gibt beide Textvarianten, also wenn ich Märtyrer werde, ja, das muss ja mindestens was gelten. Wenn mich, stell dir vor, ja, du stehst da so an so einem Pfahl, ja, unter dich so ein Reisighaufen, dann zündet den jemand an, du fackelst da langsam ab. Und jetzt denkst du dir, es muss doch einen Wert haben, wenn ich da jetzt gerade brenne. Und Gott sagt, nee, in deinem Fall nicht. Weil du hast es, da hat was gefehlt in deinem Leben. Da war keine Liebe und einfach nur Hingabe und Leistung, das ist es einfach nicht. Okay? Also ohne Liebe ist das, was wir an Gaben haben, was ich verstehe oder mein sozialdiakonischer Einsatz, selbst Märtyrertum bedeutungslos. Das ist wichtig, wenn ich euch das sage. Das bedeutet nämlich, bevor wir loslegen im Leben und uns dann nach diesen Dingen ausstrecken, also bevor du sagst, Herr, ich hätte gern noch eine Gnadengabe mehr oder wenigstens vielleicht erstmal anfängst, die Gnadengabe zu leben, die du schon hast. Oder bevor wir uns ausstrecken nach Wissen oder nach einem Dienst in der Gemeinde, vorher muss ich mir die Frage stellen, habe ich eigentlich Liebe? Vielleicht sollte ich mit einer anderen Frage starten. Glaube ich eigentlich, dass Liebe so wichtig ist, wie der Apostel Paulus das hier schreibt? Glaube ich das eigentlich? Also ich habe ja freimütig zugegeben, ich hätte die drei Stellen gerne aus meiner Bibel raus. Manch einer gibt das einfach nicht zu, dass er das auch gerne hätte. Habe ich verstanden, worauf es ankommt? Ja, und beziehungsweise habe ich verstanden, dass es im geistlichen Leben vor allem darauf ankommt, zu lieben? Dass das wichtiger ist, als etwas darzustellen, etwas verstanden zu haben oder auch mit Eifer an einer Sache dran zu sein? Habe ich das wirklich verstanden? Und deswegen Hand aufs Herz. Wie geht euch das damit? Wie geht es euch damit? Und vielleicht geht es euch jetzt im Moment so, dass ihr ein bisschen verunsichert seid. Ich war auch verunsichert, als ich vor x Jahren diesen Text studiert habe, weil ich habe mir an dieser Stelle dann, mitten in meinem Bibelstudium, bin ich aufgestanden und habe mir so gedacht, Vater im Himmel, wenn Liebe so unglaublich wichtig ist, was ist eigentlich Liebe? Ja, wir benutzen hier ein Wort und denken, wir wissen, was es ist. Was ist denn das eigentlich? Und dann denkt man, ha, Jürgen, du musst nur weiterlesen. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Ja, lies, dann weißt du. Nein, weißt du nicht. Hier wird nicht beschrieben, was Liebe ist. Hier wird beschrieben, wie Liebe ist. Also, wenn du liebst, dann, ich lese mal gerade vor, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit, schlechte Übersetzung hier, dummerweise Elberfelder, also sie freut sich mit an der Wahrheit, müsste man da sinniger schreiben, also hier ist die Luther mal vorzuziehen. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wow, merkt ihr was? Hier steht überhaupt nicht, was Liebe ist. Hier steht nur, wie Liebe ist. Also wenn du Liebe hast, dann machst du das so. Dann finden sich diese Dinge. Man könnte übrigens auch den Umkehrschluss formulieren. Man könnte sagen, keine Liebe ist dort, wo jemand ungeduldig ist oder unfreundlich oder neidisch. Keine Liebe ist, wo jemand ein Angeber ist oder sich ins Rampenlicht stellt oder unhöflich ist. Keine Liebe ist, wo jemand egoistisch, grollig oder nachtragend ist. Keine Liebe ist, wo man sich am Bösen freut oder aufhört, den anderen zu ertragen, an ihn zu glauben, für ihn zu hoffen oder seine Macken zu erdulden. Da ist keine Liebe. Ja, also so eine Betrachtung ist gut. Sie hilft mir, damit ich in meinem Leben mich auf die Suche mache, wo praktische Lieblosigkeit in meinem Leben ist. Aber sie hilft mir nicht, Liebe zu definieren. Und vielleicht kann man Liebe auch gar nicht so leicht definieren. Mir ging es dann so, ich habe dann 1. Korinther 13 aufgegeben und habe gesagt, ich kann Liebe nicht definieren. Und bin dann einige Zeit darauf in ein anderes Buch hineingestolpert, das mir geholfen hat. Und es war ein Buch, wo ich es nicht erwartet hätte. Im Nachgang hätte man sagen können, warum nicht, ist doch irgendwie logisch. Und zwar ein alttestamentliches Buch, das Buch Hohelied. Da liebt der Salomo die Sulamit. Und ich habe dabei sowas Ähnliches wie eine Definition für Liebe gefunden. Seit dem Studium von Hohelied ist Liebe für mich, und jetzt kommt die Definition, die uneigennützige Sehnsucht nach Beziehung. Okay, das ist wahrscheinlich, da muss man wahrscheinlich so sein wie ich, um das toll zu finden. Aber gut. Ich sag's nochmal. Die uneigennützige Sehnsucht nach Beziehung. Das Ziel von Liebe ist Beziehung. Und Liebe ist das, was ich tue, um diese Beziehung zu ermöglichen oder zu vertiefen oder am Leben zu erhalten. Er klingt ein bisschen wie der bekannteste Vers der Bibel. Was ist der bekannteste Vers der Bibel? Johannes 3,16, oder? Also, den kann hoffentlich jeder von euch auswendig. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott will Beziehung. So hat Gott die Welt geliebt und jetzt schafft er Beziehung und sendet seinen Sohn. Investiert sich selber, wird Mensch, wird Opferlamm, stirbt für meine Schuld, damit ich einen Weg habe, auf dem ich zu Gott kommen kann. Und diese Liebe zu erkennen und zu glauben, also daran auf sie zu vertrauen. Das ist der Startpunkt für mein geistliches Leben mit Gott. 1. Johannes 4,16, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Erkennen, dass Gott wirklich geliebt hat, geglaubt, dass das mir gilt, und dann, Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Seht ihr den zweiten Teil? Erst heißt es erkennen und glauben und dann der zweite Teil, in der Liebe bleiben. Die Liebe, die ich lebe, ist ein Beleg dafür, dass ich von Neuem geboren bin. 1. Johannes 4,7. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ah. Erkennt ihr 2. Petrus 1 wieder? Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ich erkenne Gott wodurch? Dass ich liebe. Also in dem Maß, wie ich Liebe lerne, werde ich ihm ähnlicher, erkenne ich ihn. Ich hatte gesagt, dass mir das ganze Thema Liebe durch das Hohelied klarer geworden ist. Wir haben diesen Prototyp einer Liebesbeziehung, Salomo Sulamit, und sie machen deutlich, was das heißt, wenn zwischen Menschen eine uneigennützige Sehnsucht nach Beziehung ist. Man könnte jetzt, wir wollen ja über Gemeinden reden, Man könnte jetzt das Hohelied nehmen, dafür fehlt uns die Zeit. Das, was ich jetzt beschreibe, ist eigentlich Abriss einer Gemeindefreizeit. Aber ich will es euch kurz zeigen. Man könnte jetzt das Hohelied nehmen und man könnte überlegen, wo und wie zeigt sich da Liebe zwischen den Ehepartnern? Und wie kann ich dieses Liebeskonzept, oder es sind mehrere Konzepte, es sind so Spannungsbögen, wie kann ich die auf Gemeinde übertragen? Würde ich das tun, dann würde ich eine Definition schaffen für Bruderliebe. Also ich würde überlegen, wie müsste sich Bruderliebe, die Liebe zwischen geistlichen Geschwistern, wie müsste sich die in der Gemeinde anfühlen? Und würden wir das Hohelied nehmen und würden wir die Ausdrucksformen von Liebe dort auf Gemeinde übertragen, dann bekämen wir so etwas. Wir würden merken, dass, und da fliege ich jetzt wirklich nur drüber, vergebt mir das, wir würden merken, dass zur Liebe Nähe und Vertrautheit gehört, dass zur Liebe Sicherheit und Herzlichkeit gehört, dass zur Liebe Friede und eines Sinnes sein gehört, genauso wie Lob, Anerkennung und Geschenke oder Hilfsbereitschaft und Fürsorge, Demut, die Bereitschaft, sich zu investieren, Einsatz zu bringen, auch Transparenz oder die Bereitschaft, meine eigenen Bedürfnisse zu offenbaren, sind Ausdrucksformen von Liebe, die ich in der Gemeinde leben soll. Also wenn wir jetzt, erinnert ihr an unseren Zyklus, ja, da war dieses Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottseligkeit, Bruderliebe. Also wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir aus einer Definition von Liebe heraustreten und überlegen, wie kann ich das in Gemeinde leben? Denn wenn aus der Bruderliebe die Liebe wird, muss ich ja irgendwie anfangen, in der Gemeinde Liebe, Bruderliebe zu leben. Ihr wollt, dass Generationen miteinander leben, das ist euer Mittel. Liebe ist das, was Generationen miteinander verbindet. Das sind nicht Events, wo man sagt, jetzt darf die Jugend auch mal ihre Lieder spielen. Sorry, das hat mit miteinander leben fast nichts zu tun. Wenn man das nicht aus Liebe heraus tut, ist das völlig belanglos. Das ist Bruderliebe in Gemeinde. Wenn ich sage, ich will keine Abgrenzung, keine Distanz, ich will keine Rücksichtslosigkeit oder Taktlosigkeit, ich will nicht Streit und Unversöhnlichkeit, ich lasse Kritik und Schweigen einfach nicht stehen. Ich will, dass wir mehr sind als gleichgültig und desinteressiert. Ja? Ich will nicht, dass Leute da in so einer Selbstüberschätzung unterwegs sind oder eine Konsumhaltung, Egoismus, Heimlichkeit, Verschlossenheit. Ich will davon weg. Und ihr merkt schon, wow, das wäre ja mal richtig spannend, wenn man sowas in der Gemeinde mal durchdenken würde, ja? Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet in der Gemeinde so eine Gemeindefreizeit, ihr würdet diese Gegensatzpaare aufzeichnen. Also ich kann das ja mal kurz zeigen. Ja, nehmen wir mal an, ihr hättet eine Gemeindefreizeit und ihr würdet jetzt, was habe ich da? Ja, sehr gut. Also ihr wisst nicht, wo das ist. Und ihr würdet jetzt dieses Gegensatzpaar, also wir hatten eben diese Gegensatzpaare, ich nehme mal Friede und Streit hier raus. Und ihr würdet bei einer Gemeindefreizeit einfach Folgendes machen. Ihr würdet sagen, wir reden mal über dieses Gegensatzpaar. Hier oben stehen die Begriffe, die aus 1. Korinther 13 abgeleitet sind. Die kann man ja auch mit reinwursteln, wenn man will. Und dann macht man mal und sagt, sag mal, wenn du über Friede in der Gemeinde nachdenkst, was fällt dir da ein? Und dann sagt jemand, naja, kein Groll, Vergebung, Geduld, Akzeptanz anderer Ansichten, ja, Frieden stiften, so ein bisschen, was einem da so einfällt. Und dann überlegt man, wie würde sich eine Gemeinde anfühlen, wo Streit normal ist? Ja, oder wo bewegen wir uns Richtung Streit? Ja, hier, wenn Hass, Unversöhnlichkeit, Rechthaberei, wenn man sich provoziert oder aus dem Weg geht, ja, oder Dinge übertreibt, das geht alles so Richtung Streit. So, und jetzt machst du Folgendes. Hast die zwei Seiten, malst einen Kasten und sagst, okay, wie empfindest du unsere Gemeinde? Jetzt einfach mal so, wenn du jetzt so sagst, wo sind wir heute? Und dann gibst du den Jungen die Möglichkeit, was weiß ich, einen schwarzen Kleber zu setzen. Dann gibst du den Alten einen roten Kleber und den Mittelalten einen grünen. So, und dann dürfen alle, die da an der Freizeit sind, mal sagen, wie empfinde ich meine Gemeinde? Und in diesem Fall würdest du feststellen, die Jungen denken, ach, wir sind schon so ganz gut bei Frieden unterwegs. Die Alten denken das tendenziell auch. Das sind die Roten. Und dann merkst du, dass hier drüben aber es eine Fraktion von Roten und Grünen gibt, die sagt, nee, Freunde. Wir leben zwar gerade gut miteinander, aber nur, weil wir haben bestimmte Themen unter den Teppich gekehrt. Die brodeln weiter und keiner mag drüber reden. Ja? Und das führt dann dazu, wenn man sowas hat, dass der gute älteste Günther auf der Gemeindefreizeit ein Gesprächsangebot schafft für alle, die sagen, wir müssen da nochmal reden. So, ihr merkt, das könnte man machen. Würde man das tun, dann merkst du spätestens jetzt, dass der Titel der Predigt stimmt. Liebe ist echt herausfordernd. Liebe ist herausfordernd, weil sie uns mit Menschen konfrontiert, die ganz anders sind, als wir selber sind. Und es muss nicht gleich so ein Konflikt sein wie in 1. Korinther 6, wo man vor Gericht die Sache austrägt. Aber Gemeinde lässt wirklich Raum dafür, dass man Liebe lernt. Und Gott zwingt uns dazu als Gläubige, weil er uns durch den Geist in den Leib der Gemeinde hineinpflanzt. Er zwingt uns dazu, diesen Raum zu nutzen. Wenn du dich fragst, warum reicht es nicht einfach so als Gemeindehopper unterwegs zu sein? Heute hier, morgen dort, bin kaum hier, bin ich fort. Ja, also ein bisschen so diese Richtung. Die Antwort ist ganz einfach, du lernst das Entscheidende nicht. Du reduzierst dein Leben auf gute Gefühle und ein bisschen Wissen und ein bisschen irgendwo, ja? Du lernst nicht, also Bruderliebe lernst du nur da, wo du dich auf eine Gemeinschaft einlässt, wo du den Raum nutzt, den Gott dir gibt. Wir lieben wirklich zuerst in der Gemeinschaft der Gemeinde. Erst kommt Bruderliebe. Und denk nochmal an 2. Petrus 1. Aus der Bruderliebe wird die Liebe. Und das ist verrückt. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, 1:1 die Geschwister zu lieben, wenn ich so der Typ bin, der sagt, ich liebe meinen Herrn, der für mich gestorben ist. Ich liebe ihn und oh, wie ich da drin aufgehe in dieser Liebe zum Herrn. Nur mit den Geschwistern, da komme ich nicht so klar. Wenn du so ein Typ bist, sage ich dir jetzt von hier vorne, und das sage ich mit der ganzen Autorität meiner Persönlichkeit, du glaubst eine Lüge. Du glaubst eine Lüge. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du nicht vorher es gelernt hast, die Geschwister zu lieben. Woher weiß ich das? Naja, steht in der Bibel. Ich sage ja, Christian ist einfach. Hier, 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst, Entschuldigung, das ist ein Hebraismus, okay? Hassen in der Bibel mit einem hebräischen Hintergrund meint nicht, ich schlage dir die Birne ein, sondern das hat damit zu tun, ich liebe dich weniger. Du bist mir nicht so richtig wichtig. Und da sieht man in 1. Mose 29, habe ich den Vers mal mitgebracht, da ging er, das ist Jakob, auch zu Rahel ein. Ihr wisst, was das bedeutet, wir haben Kinder hier, ich muss das jetzt nicht erläutern. Und er liebte auch Rahel mehr als Lea. So, und jetzt könnte man denken, aha, hat er mit Lea vielleicht nichts zu tun? Nee. Und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt, wörtlich gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib. Das heißt, hier geht es nicht darum, ich hasse die eine und liebe die andere, sondern ich liebe die eine ein bisschen mehr. Ich habe trotzdem mit beiden was. So viel, dass da auf der einen Seite richtig viele Kinder rauskommen. So, in diesem Sinn, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder. Hass ist hier ein, der interessiert mich nicht. Der interessiert mich einfach nicht. Da kommt von vorne die Ansage, er macht einen Umzug, ich hätte Zeit. Ja, aber ich habe keinen Bock drauf. Er interessiert mich einfach nicht. Da ist jemand in Not, ist mir egal. Er interessiert mich einfach nicht. Ich lebe mein christliches Leben für mich. Der andere kann mir gestohlen bleiben. Wenn du das tust, dann sagt dieser Text, und zugegebenermaßen Johannes ist immer ein bisschen schwarz-weiß, aber es ist gut. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Wenn du dich hinstellst und sagst, ich will mit den Geschwistern nichts zu tun haben, sei es, dass du dich nicht einer Gemeinde anschließen willst oder sei es, dass es da in deiner Gemeinde Leute gibt, wo du sagst, boah, bloß nicht die, ja, dass du dich bewusst abgrenzt, Klickenwirtschaft betreibst, keine Ahnung. Wenn du sagst, will ich nicht. Aber Gott, ey, das ist so schön, wenn ich da mir so den Worship anmache und dann auf meiner Emo-Welle dahin gleite, ja, oder für die älteren Geschwister, wenn ich meine unrevidierte Elberfelder raushole, nostalgisch darüber nachdenke, wie schön das noch war, als da, ja. Es ist völlig Wurst, was du tust. Aber wenn du sagst, ich liebe Gott, aber mit den Geschwistern Gott, das war eine blöde Idee, dann sagt dieser Text, es geht nicht, du bist ein Lügner. Du kannst nicht Gott lieben und deinen Bruder hassen. Warum? Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Also Bruderliebe kommt vor Liebe. Du lernst erst Bruderliebe. Das ist das, wo man sieht. Du weißt, was der andere braucht. Weißt du, wenn du da ein Pärchen siehst, was irgendwie schon 3 Jahre keinen Eheabend mehr gemacht hat, weil die Kinder einfach abends immer Amok laufen, dann weißt du, was du zu tun hast. Dann muss eine geballte Ladung Babysitterdienst in diese Ehe gebracht werden. Ja, und von mir aus noch ein Gutschein für ein schönes italienisches Restaurant oder so. Ja, also bang. Das weiß ich. Ich sehe die. Ich sehe, wie die nicht mehr können. Ich sehe, wie die sich danach verzehren, endlich mal wieder Zeit. Ja? Wenn ich einen Jugendlichen habe, der da, was weiß ich, an seinem, bei uns ist das mittlerer Schulabschluss, weiß nicht, wie es bei euch heißt, ja, mittlere Reife hieß das früher, ja, der da einfach kämpft, weil Englisch einfach nicht sein Ding ist. Und du sagst dir, haha, ja, was kostet die Welt Englisch, das konnte ich schon ganz früh. Dann geh hin und hilf ihm. Hilf ihm, das ist dein Job. Aber wenn du sagst, nee, das interessiert mich nicht, den Bruder, den ich sehe, den liebe ich nicht, dann kannst du Gott nicht lieben, den du nicht gesehen hast. Es ist leichter, die Geschwister in der Gemeinde zu lieben, als Gott. Wir lernen am Umgang in der Gemeinde, was es heißt, liebevoll zu leben. Und erst das versetzt uns in die Lage, auch Gott zu lieben, den wir nicht sehen. Liebe ist eine Kompetenz, die man im Umgang mit Menschen, vor allem im Umgang mit Geschwistern lernt. Und wenn wir uns überlegen, was der Kern von Liebe, und das ist jetzt mein letzter Gedanke, ich überziehe nur ein paar Minuten. Wenn wir uns jetzt überlegen, was ist der Kern von Liebe, dann stellen wir fest, es ist der Kern von dem, was wir in Gemeinde brauchen, wenn wir als Generationen miteinander richtig umgehen wollen. Also dieser letzte Gedanke ist vielleicht der wichtigste. Ich komme nochmal zurück zum Hohelied. Was ist das Zentrum einer Liebesbeziehung zwischen Salomo und Sulamit? Okay, die Frage ist für euch jetzt schwer, weil ihr das Buch nicht so vor Augen habt, aber ich sage euch einfach mal, das Zentrum dieser Beziehung ist Bewunderung. Okay? Dieses, ich sehe den anderen als ein Wunder an. Eine Ehe wird so lange blühen, solange die beiden Ehepartner sich noch als Wunder wahrnehmen, als ein Geschenk, als eine Ausnahme, nicht als die Regel. Und eine Ehe wird zerbrechen. Und wenn du dir anschaust, wie Ehen zerbrechen, dann verlieren sie als erstes diesen Blick füreinander. Und aus Bewunderung wird Routine, wird Gewohnheit, wird Langeweile und wird Verachtung. Und das, was für Gemeinden, was für Ehepaare gilt, gilt auch für Gemeinden. Wenn Generationen miteinander Liebe leben wollen, wenn Bruderliebe gedeihen soll, dann braucht es Bewunderung. Und wo es an Bewunderung fehlt, da wird das Miteinander zur Qual. Und deswegen, lasst mich zum Schluss euch in die Mittagspause entlassen mit der Frage, wie denkst du über die Geschwister deiner Gemeinde? Und zwar genau dann, wenn sie dich am meisten nerven. Also du bist der Treue, der immer schon eine Viertelstunde vor dem Gottesdienst ist und dann kommen die rein, die immer eine Viertelstunde zu spät kommen. Und denkst, haben die keine Uhr? Verstehst du? Was machst du dann? Wie denkst du darüber? Kannst du dann diese Geschwister als Wunder Gottes sehen, als ein Geschenk sehen, als die Auserwählten, von denen Jesus in Psalm 16 folgendes sagt, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Schaffst du das? Also Psalm 16 ist ein messianischer Psalm. David beschreibt, oder schreibt ihn, aber er schreibt ihn über den Messias. Er beschreibt, was der Messias denkt. Und deswegen die Frage, wie denkst du über Geschwister? Wie denkt ihr Jungen? Wie denkt ihr über die Alten? Und wie denkt ihr Alten über die Jungen? Ist da Bewunderung oder ist da Verachtung? Und weil ich mir denke, dass die meisten bei dem Wort Verachtung ganz schnell zucken und denken, nee, also Verachtung nicht, also vielleicht ein bisschen Desinteresse, vielleicht ab und zu mal ein abfälliges Wort, aber Verachtung nicht. Ja? Deswegen machen wir heute Nachmittag weiter und schauen uns noch den Begriff Verachtung an, damit wir wissen, ob der wirklich nicht in unserem Leben vorkommt. Amen.